Ich habe uns was mitgebracht. Und zwar buddel ich gerade so ein bisschen meinen Garten um. Und da findet man ab und zu so eine Dinger hier. Und in Vorbereitung auf die Predigt habe ich mit meinem Sohn Samu haben wir so ein kleines Spiel gespielt. Der macht jetzt nämlich gerade, in der Schule lernt er gerade so, was sind Nomen, was sind Verben, was sind Adjektive. Und dann habe ich mal gesagt, beschreib mal diesen Stein. Und dann hat er sich den so angeguckt, wusste erstmal nicht, hat erstmal gesagt, ja, ist ein Stein. Und dann kam er so ein bisschen ins Rollen und hat dann so gesagt, na gut, der ist erstmal grau, der ist auf jeden Fall schwer und der ist kalt. Er hat gesagt, er ist warm, weil er lange in der Sonne lag, aber meistens sind halt Steine kalt. Und beim Graben, er hat mir ein bisschen geholfen, stößt man manchmal auf so ein Ding und die sind ziemlich nervig. Die sind vielleicht manchmal irgendwie rund oder so, aber die sind meistens echt schwer aus der Erde zu bekommen. Also die sind schwer und unbeweglich. Ja, also so ein Ding kriegt man echt schwer raus, auch wenn es eigentlich so klein ist. Man haut erstmal mit der Schaufel drauf, da passiert erstmal nichts, vielleicht fliegen Funken. Also das Ding kriegt man nicht kaputt und ist ziemlich unbeweglich. Und um diesen Stein zumindest ein bisschen soll es auch darum gehen, der manchmal hier weiche Flächen hat, oder nicht weiche, aber so glatte Flächen hat, der manchmal raue Flächen hat, der vielleicht schön aussehen kann. Andere sehen vielleicht nicht so schön aus und um diesen solchen Stein soll es heute gehen. Und wer eine Bibel dabei hat, der darf aufschlagen aus dem Alten Testament, Hesekiel 36. Und da möchte ich jetzt uns die Verse lesen, 22 bis 28. Hesekiel 36, 22 bis 38. Dort schreibt der Prophet: Darum sollst du zum Hause Israel sagen, so spricht Gott der Herr: Ich tue es nicht um euretwillen, ihr vom Hause Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entheiligt habt unter den Heiden, wohin ihr auch gekommen seid. Denn ich will meinen großen Namen, der vor dem Heiden entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. Und die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin. Denn ich will euch aus den Heiden herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr sollt mein Volk sein. Und ich will euer Gott sein. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Großer Vater im Himmel, danke für dieses Wort, was du uns jetzt schenkst, über das wir nachdenken wollen. Danke dafür, dass du groß und heilig bist, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du ja auch diese Predigt nutzt, um dein Wort jetzt groß zu machen. Und wie wir es gerade in dem Lied gehört haben, Herr, schreibe uns dein Wort ins Herz, Herr, damit wir jeden Tag daran denken und damit du uns erfüllst mit deinem Geist, Herr. Danke dafür, dass wir jetzt Pfingsten feiern und ich möchte dich bitten, dass du auch dieser Predigt jetzt deinen Geist schenkst. Amen. Der Prophet Hesekiel schreibt hier etwas, was in der Zukunft geschehen wird. Er lässt uns vorausblicken auf eine Zeit, die noch kommen wird und die sich bei uns eigentlich auch schon teilweise erfüllt hat. Vielmehr wird es nicht passieren, sondern Gott handelt. Und das ist etwas ganz Wichtiges, was wir auch aus dieser Predigt mitnehmen können. Das, was in der Bibel geschrieben steht, das sind Dinge, die sich erfüllen, die sich nicht einfach aus Zufall erfüllen oder weil irgendwelche Politiker möglicherweise ja, Entscheidungen treffen, sondern Gott hat das vorausgesagt und Gott handelt, auch an uns heute. Aber schauen wir erstmal zurück, wie es damals war. Was war die Situation, in die Hesekiel, der Prophet, damals gesprochen hat? Die Situation ist folgendermaßen, dass das Volk sich versündigt hat. Das Volk hat sich gegen Gott versündigt, immer wieder. Es waren viele Könige nach der Zeit von David, nach der Zeit von Salomo und es ist immer tiefer mit dem Volk gegangen. Und irgendwann hat dann Gott gesagt, nee, das geht so nicht. Das lesen wir ein paar Verse früher, das lese ich uns auch noch mal ganz kurz vor. wo drin steht: Du Menschenkind, als das Haus Israel in seinem Lande wohnte und es unrein machte, mit seinem Wandel und seinem Tun, dass ihr Wandel vor mir war, wie die Unreine einer Frau, wenn sie ihre Tage hat, da schüttete ich mein Grimm über sie aus, um das Blut des Willen, das sie im Lande vergossen. Und weil sie es unrein gemacht hatten durch ihre Götzen. Und ich zerstreute sie unter die Heiden und versprengte sie in die Länder und richtete sie nach ihrem Wandel und Tun. Also die Zerstreuung ins Land Babylon, da sind wir nämlich gerade, das ist eine Strafe Gottes gewesen aufgrund der Schuld, die das Volk damals auf sich geladen hat. Der König Nebukadnezar hat also damals Jerusalem erobert und viele tausend, ich glaube es waren so 5000 Leute mit nach Babylon geschleppt. Babylon, das ist eine Stadt, die es heute noch gibt, die liegt eigentlich mitten im Irak. Und da gibt es auch viele Ausgrabungen, die dort gefunden wurden, wo auch Rückschlüsse auf den König Nebukadnezar dort gefunden wurden. Also auch das ist historisch bezeugt worden, dass das wirklich geschehen war. So hat das Volk also dort in diesem Land gelebt und viele andere Israeliten wurden damals zerstreut und sind in verschiedene Länder, mussten in verschiedene Länder fliehen vor dieser Zerstörung. Und das hatte ich schon gesagt, der Grund, warum sie weg waren, das war ihre Schuld. Das war eine Strafe Gottes aufgrund ihrer Schuld. Aber Babylon ist nicht nur eine Stadt in der Bibel, sondern sie hat auch symbolische Bedeutung. Das ist also so, jedes Mal, wenn das Wort Babylon oder Babel fällt, dann dürfen wir im Hinterkopf auch schon mal an die Symbolik dahinter denken. Und die lesen wir in vielen verschiedenen Stellen, aber in Offenbarung, finde ich, kommt sie am deutlichsten heraus. Offenbarung 17, Vers 4 und 5. Dort wird nämlich diese Stadt Babylon personifiziert in einer Frau. Dort heißt es: Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelstein und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in der Hand. Also erstmal schon mal ein Bild für Reichtum, für Prunk und Pracht, für große Dinge, die vielleicht vordergründig da sind. Und dann lesen wir: Und in dieser Hand, also in diesem goldenen Becher in der Hand, und der war gefüllt voll von Greuel und Unreinheit, ihrer Hurerei, und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis: das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Greuel auf Erden. Also das ist die Symbolik hinter Babylon. Das verbirgt sich hinter dieser Wegführung und das können wir auch darin lesen. Dieses Babylon ist ein Sinnbild, ein Bild für die Sünde in der Welt selbst. Und das ist jetzt interessant, denn Israel wird aufgrund ihrer Schuld hineingezogen in dieses Land und lebt weiterhin mitten in Babylon, mitten in der Sünde. Und sie haben es tatsächlich nicht gemerkt, denn auch dort haben viele Israeliten diesen Anweisungen, das lesen wir im Buch von Daniel, den Anweisungen der Könige damals Folge geleistet, denn sie sind niedergefallen vor dem König damals, vor dieser Riesenstatue. Nur einige sind nicht niedergefallen, aber als sie in diesem Land waren, haben die Israeliten es nicht verstanden, sind nicht umgekehrt, haben nicht Gott nachgefolgt, sondern sind halt weiter in ihrer Schuld geblieben. Und dort sind sie mittendrin, sie sind zerstreut in Babylon. Und auch für uns gilt diese Symbolik heute. Denn auch wenn wir unsere Welt anschauen, wenn wir anschauen, wo wir heute stehen, dann sehen auch wir, dass wir mitten in der Schuld leben. Wir sind verstreut auf der ganzen Weltkugel und leben in der Schuld. Um uns herum ist überall Schuld. Also auch da ein Bild für das, worin wir heute leben. Es gilt also nicht nur das, was Hesekiel damals gesagt hat für die Propheten, sondern auch für unser Leben heute. Der Teufel, haben wir gehört, ist zwar jetzt angeleint, aber er ist trotzdem da, er ist trotzdem gefährlich. Wenn ich diesem Hund zu nahe komme und nicht merke, dass er gefährlich für mich ist, dann wird er beißen, ganz klar. Und ganz wichtig, Babylon ist auch nicht das erste Mal, dass es hier in der Geschichte auftaucht. Wir wissen, das haben wir in der Kinderstunde gehört vor ein paar Wochen, dass Babylon schon relativ am Anfang der Weltgeschichte aufgetreten ist. Nämlich nachdem Noah gerettet wurde vor der Sintflut mit seiner Familie, hat sich die Menschheit wieder vermehrt und die haben dann auch in Babel sich zusammengefunden und haben einen Turm gebaut. Wir kennen die Geschichte, da ist das Volk zusammengekommen und hat gesagt, lass uns einen Turm bauen, der bis in den Himmel reicht, damit wir unsere Größe zeigen. Und auch da hat Gott diese Schuld gesehen und hat es zerstört und diese Zerstreuung, die es damals schon gab, in die Welt gebracht. Es sind viele Sprachen entstanden aus diesem Turmbau und diese Sprachen, die kennen wir heute immer noch. Also eine große Zerstreuung. Und das Volk lebt immer noch in dieser Feindschaft, in dieser Zerstreuung. Und jetzt wird's spannend, denn Gott, haben wir gelesen, denn Gott sagt, ich möchte dieses Volk herausführen. Ich möchte dieses Volk herausführen, ich möchte sie wieder sammeln. Aber der Grund, warum er das tut, der ist tatsächlich anders, als wir ihn vielleicht häufig sagen. Also wir wissen, dass dieses Bild, was der Hesekiel damit macht, auf jeden Fall auch auf Jesus hindeutet. Da kommen wir später noch drauf und auf seine Rettung am Kreuz. Aber die Begründung, warum das ist, die ist eine ganz andere, als wir sie vielleicht ja, häufig in den Predigten, auch in meinen Predigten hören, sondern die geht in eine etwas andere Richtung. Denn Gott sagt hier nicht, ich habe mit Mitleid auf mein Volk geblickt, so wie es zu Mose damals geschehen ist. Oder ich habe gesehen, dass sie sich gebessert haben, wie es in Ninive geschehen ist, wo Gott die Zerstörung dann abgewendet hat. Nee, er sagt hier was anderes. Und das ist vielleicht für uns ein neuer Gedanke oder ein Gedanke, der vielleicht nochmal in eine andere Richtung geht. Und zwar geht es hier um die Heiligkeit Gottes. Es geht um die Heiligkeit Gottes. Gott sieht, was seinem Volk passiert. Gott sieht, was das Volk mit seinem heiligen Namen macht. Denn es ist ja zerstreut, es ist weggeführt in alle Länder. Und diese Feinde der Israeliten damals, Nebukadnezar und die Babylonier, die schauen also auf das Volk und sagen, was habt ihr eigentlich für einen schwachen Gott? Der schafft es ja gar nicht, euch zu schützen, euch vor dieser Verstreuung zu bewahren. Und das hat Gottes Namen in den Dreck gezogen. Also Israels größte Schuld ist, dass sie seinen Namen verunehrt haben. Sie haben seinen Namen nicht die Ehre gegeben. Und das ist der Grund, warum Gott dann sagt, ich möchte meinen Namen wieder aufrichten in der Welt, um Gott die Ehre zu geben, um meinen Namen Ehre zu machen in dieser Welt. Das ist der Grund, warum ich mein Volk befreien möchte. Und alle sollen es erkennen. Das haben wir in dem Text gelesen, dass er diesen Namen auch unter den Heiden groß machen möchte. Und das ist wichtig und das erkennen wir auch immer wieder in der Bibel, dass der Name Gottes eigentlich auch in unserem Leben eine große Rolle spielen muss. Und am Ende wird jeder erkennen, wird jeder vor dem Richterstuhl stehen und sehen, wie groß dieser König eigentlich ist. Und das ist in der Geschichte der Bibel, sehen wir das immer wieder. Gerade der König Nebukadnezar, der dann Daniel und seine Freunde in den Feuerofen gesteckt hat. Auch der musste am Ende sagen, als Jesus die drei aus dem Feuerofen gerettet hat, gelobt sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos. Das sind die babylonischen Namen für die drei Jungs. Also auch er muss erkennen, dass Gott groß ist und lobt den Namen des Herrn. Dann der nächste König, Darius, als er Daniel in die Löwengrube geschmissen hat, auch da das gleiche Bild. Daniel wird errettet und Gottes Name wird verherrlicht. Dann sagt Darius, er ist der lebendige Gott, der ewig lebt und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Und auch in unserer Zeit soll der Name Gottes das Höchste sein. Der Name Gottes soll das Höchste sein. Gott ist heilig. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist übrigens auch der Grund, warum die Menschen beim Turmbau zu Babel zerstreut wurden. Nicht der eigentliche Grund, weil sie alles auf ihre eigene Schulter gesetzt haben und weil sie dachten, ich schaffe es aus uns alleine den Turm zu bauen. Nee, wir lesen die Begründung, warum sie den Turm gebaut haben. In 1. Mose 11 sagen, wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Also es geht darum, dass ich mir einen Namen mache. Es geht darum, dass ich an erster Stelle stehe und dass mein Name am höchsten ist. Das ist der Grund für die Zerstreuung, für die erste Zerstreuung damals. Dann haben wir wieder die Zerstreuung gesehen des Volkes Israel, auch da wieder der heilige Name, der nicht hochgehoben wurde. Und die letzte Zerstreuung des Volkes Israel, die ist dann 70 nach Christus passiert. Denn auch da wurde Jerusalem nochmal zerstört, den Tempel, den Salomo, den Nehemia dann wieder aufgebaut hat, der wurde zerstört und die Israeliten wurden wieder in alle Länder zerstreut. Auch da möglicherweise auch meine Interpretation, weil sie Jesus am Kreuz nicht angenommen haben, weil sie Jesus am Kreuz nicht geheiligt haben, auch da kam wieder eine Strafe, die das Volk zerstreut hat. Also wir lesen, dass diese Zerstreuung, die es in der Welt gab, auf jeden Fall mit dem Namen des heiligen Gottes zu tun hat und der nicht geehrt wird. Und das soll in unserem Leben auch höchste Priorität sein. Wir beten im Vater unser im Himmel, dein Reich komme. Und dann erst sind wir dran mit unseren Bitten, unser Brot gib uns heute, unsere Schuld und so weiter. Dein Reich komme, das ist das Erste. Und zum Schluss, dein wie im Himmel, so auch auf Erden, dein Reich komme. Ja? Also das ist wichtig. Unser Leben ist eingerahmt von der Heiligkeit Gottes. Das ist wichtig, das zu verstehen. Und letzten Sonntag hat Ritchie, oder vorletzten Sonntag hat Ritchie schon gesagt, diese unterschiedlichen Blickwinkel auf das, was auf Jesus, den wir haben. Und das ist vielleicht ein Blickwinkel auf das Kreuz, den wir so noch nicht priorisiert haben in unserem Leben. Dass Jesus gekommen ist, klar ist er gekommen, weil er uns liebt, weil er jeden Menschen liebt, weil er die Schuld besiegt hat. Aber, und das können wir hier heute mitnehmen von Hesekiel, auch ein wichtiger Grund, wenn nicht sogar der größte Grund, ist die Herrlichkeit Gottes. Weil Gott seine Herrlichkeit auf dieser Welt manifestieren möchte und allen zeigen möchte, ich bin Gott. Ich habe die Gewalt über Schuld. Ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Das ist das, was wir zu Pfingsten lernen dürfen. Und das ist das, warum der Heilige Geist und Gott in uns kommt. Weil sein Name, weil die Allmacht seines Namens in Frage gestellt war. Und deswegen sagt er in Vers 23, denn ich will meinen großen Namen, der vor den Heiden entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. Und die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr. Darum geht's. Darum geht's. Und der erste Schritt dazu ist, dass er sein Volk wieder sammeln möchte. Und das ist eine Prophetie auf die heutige Zeit. Wir dürfen das heute erleben, dass er sein Volk wieder sammelt. Nach dem Zweiten Weltkrieg, zum ersten Mal seit dieser Wegführung des Volkes Israel bei Nebukadnezar, bis heute in der Zeit war Israel nicht als Staat vorhanden, sondern die Juden, die waren überall auf der Welt verstreut. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg, seitdem gibt es einen Staat Israel, seit 1948. Und in diesem Staat Israel leben jetzt Juden aus ungefähr 150 Ländern. Und also hier wird diese Prophetie, die es damals gab, wird sie hier erfüllt. Gott sammelt sein Volk. Und dann ist der nächste Schritt, den wir haben, es wird ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Aber bevor das passieren kann, gibt es eine Reinigung. Es gibt eine Reinigung und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Ganz interessanter Punkt, denn Gott schenkt hier eine Reinigung, bevor er ein neues Herz gibt. Und das ist auch bei uns so und das sagt auch Jesus Christus selber, denn die Zeit der Buße ist da. Die Zeit der Buße ist da und bevor ich ein neues Herz von Christus bekommen kann, muss ich mich erst reinigen. Ich muss mich reinigen, damit Gott mein Herz ändern kann, damit ich von diesem steinernen Herz, was ich am Anfang gesagt hatte, auf ein fleischernes Herz komme. Am Anfang steht die Reinigung. Das ist ganz wichtig. Wir müssen zu Gott kommen. Wir müssen wissen und wir müssen selber merken in unserem Leben, dass wir Gottes Wort nicht halten, dass wir schuldig sind vor ihm und dass sein Name eben nicht die höchste Priorität in unserem Leben hat. Und wenn ich das vor Gott gebracht habe, mich von ihm reinigen lasse, dann bekomme ich ein neues Herz. Und das ist ganz wichtig. Und noch wichtiger als diese Reinigung ist tatsächlich das Herz, was Gott uns austauscht. Denn es ist wichtig, dass wir von innen herein werden. Diese damaligen Reinigungsriten, die es in dem Volk gab, die waren nur zeitlich. Das ist auch bei uns so. Wenn wir uns die Hände waschen, dann werden sie wieder schmutzig. Und es hält nicht. Es muss dem Kern dieser Schuld, dem muss auf den Grund gegangen werden. Das ist so, wenn ich ein rostiges Auto habe und durch diese Reinigung sprühe ich ein bisschen Lack auf diese rostige Stelle und alles wird schon gut sein. Das ist es vielleicht auch für den ersten Moment. Aber dieser Rost wird immer wieder durchkommen, wenn ich ihn nicht von Grund auf beseitige. Deswegen, erster Schritt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Zweiter Schritt, ein neues Herz. Und das ist die Bekehrung, die wir erfahren dürfen bei Gott. Wir kommen zu Jesus und er schenkt uns ein neues Herz und im gleichen Zuge auch den Geist Gottes. Und ich will aber noch ein bisschen bei diesem Gedanken hängen bleiben, der Heiligkeit Gottes und unserem Leben. Denn schauen wir auf unser Leben mal drauf, schauen wir genau hin, ob wir Gottes Namen die Ehre geben. Denn auch wir sind heute in dieser Welt, in diesem Babylon sind auch wir heute drin. Und die Menschen schauen auf uns, die nicht Christen sind. Die schauen auf uns und was denken die, wenn die uns sehen von unserem Herrn Jesus? Sehen die immer seine Herrlichkeit? Sehen sie immer seinen heiligen Namen, der vor uns hergeht und den wir widerspiegeln dürfen? Oder ist es bei uns auch manchmal so, dass je nachdem, wie wir handeln, wenn wir hier aus der Kirche gehen, wenn wir mit unseren Nachbarn reden, wenn wir mit unserer Familie alleine sind, wird da der Name Gottes sichtbar in uns? Wird da die Heiligkeit Gottes sichtbar? Darüber dürfen wir heute nachdenken, wie es in unserem Leben steht. Und auch letzten Sonntag haben wir gehört, wie wir ein Zeugnis sein können. Sind wir immer ein gutes Zeugnis von der Gnade Gottes? Die Predigten könnt ihr auf YouTube euch anschauen, was wir letztes Mal besprochen haben. Und viele von uns, und auch in meinem Leben ist es so, dass ich diese Heiligkeit Gottes nicht immer widerspiegel. Und deswegen brauchen wir dieses neue Herz und diese Reinigung. Und jetzt kommt's, Gott schenkt uns dieses neue Herz. Aus diesem steinernen Herzen, was wir haben, diesem kalten Herzen, dieses Unverrückbare, was wir drin haben, dieses harte Ding, das möchte Gott ändern. Und das brauchen wir so dringend, dass wir dort Änderung erfahren, dass wir ein neues Leben bekommen, was er uns schenkt. Und das können wir nur durch Gottes Gnade und durch Gottes Hilfe. In Römerbrief Kapitel 8 nennt Paulus das auch, er beschreibt dieses Herz, was wir haben, als fleischern auf dieser Welt, als schmutzig. Und das neue Herz, das ist ein geistliches Herz. Im Geist können wir leben und das ist das, worum es heute auch an Pfingsten geht. Und auch David hat das erkannt, als er mit Bathseba Ehebruch getrieben hat. In Psalm 51 sagt er das. Herr, reinige mein Herz, schenk mir ein neues Herz. Das ist wichtig, denn wenn wir unsere Schuld bekennen und es dabei belassen und sagen, ich habe jetzt Mist gebaut, dann müssen wir unser Herz daraufhin ändern. Denn sonst kommt dieser Schmutz, dieser Rost auf jeden Fall wieder. Und deswegen brauchen wir dieses fleischerne Herz, damit wir diese neue Kreatur werden. Die Frage ist allerdings, wie funktioniert das tatsächlich? Was passiert da eigentlich? Weil man kann ja viele Bilder sagen und die Bilder hören sich auch gut an. Wir kriegen ein neues Herz und einen neuen Geist. Aber erklär das mal einem, der Gott nicht kennt und der diese biblischen Begriffe nicht jeden Tag gebraucht. Was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet es, ein neues Herz und einen neuen Geist zu bekommen? Was macht dieser Geist in uns? Jens hat das vorhin schon ein bisschen erläutert, was das bedeutet, was der Heilige Geist in uns macht. Aber als ich da so drüber nachgedacht habe, ich konnte so ein paar religiöse Wörter benutzen, aber was ist tatsächlich passiert in meinem Leben? Was ist passiert in meinem Leben? Und mir hat da ein Vers geholfen, den ich hier weitergelesen habe, nämlich in Hesekiel 36, Vers 31. Er sagt nämlich, wenn das alles passiert ist, wenn ihr einen neuen Geist und ein neues Herz bekommen habt, dann wagt mal einen Rückblick. Er sagt dort hier, dann werdet ihr an eurem bösen Wandel denken und an euer Tun, das nicht gut war, und werdet euch selbst zuwider sein um eurer Sünde und eures Götzendienstes willen. Und als ich das so gelesen habe, dieser Vers ist in mir hängen geblieben, und ich habe das jetzt so die Tage immer wieder mit mir rumgetragen und darüber nachgedacht, habe ich gedacht, ja, das stimmt. Wenn ich jetzt an mein Leben zurückdenke, als ich Jesus noch nicht hatte, da will ich nicht wieder hin. Da schaue ich auf mein Leben, und ich bin mir ganz sicher, dass es euch auch so geht. Dass wenn ihr darauf schaut, wie ihr damals wart, was eure Ziele, was eure Gedanken, was eure Beweggründe, was eure Perspektiven waren, dann war es wirklich ein Gräuel. So geht es mir zumindest. Wenn ich da auf mich schaue, was damals passiert ist, um meiner Sünde und um meines Götzendienstes willen, war ich mir da selbst zuwider. Ich schaue auf mein Leben zurück und blicke mit Dankbarkeit auf die Veränderung dieses neuen Herzens, dieses neuen Geistes. Und ich bin mir sicher, das wird euch in eurem Leben da genauso gehen. Dass ihr merkt, dass Gott wirkt, dass Gott mich ändert, dass Gott, so wie Jens gesagt hat, dass Gott zu mir spricht, dass Gott mich lehrt und dass Gott durch seinen Geist mich immer wieder auf seine Wege lenken möchte. Ja, ich falle natürlich. Ja, ist bei mir nicht alles gut, und Gott steht teilweise oder auch immer wieder nicht an oberster Stelle. Aber das neue Herz, das verändert. Und Gott verändert immer noch an meinem Herzen und tut es an euren Herzen sicherlich auch noch. Das ist für mich etwas, was mir ganz besonders wichtig geworden ist. Dass ich im Rückblick auf das, was ich mal war, auf derjenige, das, was mich mal ausgefüllt hat, was meine Gedanken und Werke bestimmt hat, dass ich darauf jetzt mit Verachtung auch zurückschauen darf. Und das ist ein großes Geschenk, und darüber dürfen wir dankbar sein, und du darfst dich freuen, wenn du auch diesen Gedanken jetzt im Rückblick auf dein altes Leben hast. Denn das ist wirklich das Wirken des Heiligen Geistes in uns. Und als Letztes sagt Gott, und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe, und sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Das ist ein Versprechen, was er uns auch heute zu Pfingsten gibt. Gott ist da. Wenn du ihn annimmst, dann ist er da, und er ist in deinem Herzen, und er möchte dein Gott sein, und er möchte, dass du ihn bis ins Höchste hebst. Und das ist, finde ich, so genial, was damals zu Pfingsten auch geschehen ist. Wir können es in Apostelgeschichte 2 lesen. Diese Zerstreuung, die es da damals gab, die wird da schon so ein bisschen aufgehoben. Denn diese unterschiedlichen Sprachen, die es da zu Babel damals gab, die werden da für einen kurzen Moment aufgehoben. Nämlich genau dann, wenn der Heilige Geist durch die Menschen zu ihnen spricht. Und dann versteht jeder plötzlich seine eigene Sprache, versteht jeden anderen. Und als ich das so gelesen habe, auch in diesem Zusammenhang, das war für mich auch nochmal wie ein ganz neuer Gedanke. Denn Gott stellt da schon diese Zerstreuung wieder her. Warum? Weil Gottes Name durch den Geist, durch die Predigten von Petrus damals, als er den Geist bekommen hat, ganz neu und ganz groß gemacht hat. Und da wird dieses Volk schon so ein bisschen zusammengeführt. Also da, wo der Name Gottes groß gehalten wird, da ist auch Gottes Geist, und er möchte in uns sein und möchte, dass wir seinen Namen hochheben. Und deswegen ist auch mein Gebet und vielleicht auch unser Gebet gleich, dass wir Gottes Namen hochheben, dass er uns seinen Namen als höchste Priorität in unserem Leben schenkt, dass wir ihn ganz neu anfangen zu ehren für das, was er für uns getan hat. Ja, aus Liebe. Ja, weil er die Schuld besiegt hat auf der Welt, weil er uns neues Leben schenken möchte. Aber auch hier schauen wir nicht nur auf uns, sondern es geht um Gottes Ehre. Er hat sich dadurch, dass er Jesus zur Erde gebracht hat, dass Jesus ihn am Kreuz geheiligt hat, hat er seinen Namen groß gemacht. Amen. Wir beten noch gemeinsam.